Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Schönen guten Abend an Peter Westenthaler.
Guten Abend.
Und Josef Czarnecki.
Ja, hallo.
Wir starten heute mit dem ersten, ja, zumindest kleineren Regierungskrach, den es in dieser Dreierkoalition gibt. Und es geht ausgerechnet ums Thema Migration und Asyl. Der Bundeskanzler hat gemeinsam mit 7 anderen Staats- und Regierungschefs einen Brief geschrieben, wo er die Europäische Menschenrechtskonvention in Frage stellt, beziehungsweise sagt, man muss die überarbeiten und an die Gegebenheiten der heutigen Zeit anpassen, insbesondere was Abschiebungen betrifft. Da gibt es jetzt ausgerechnet Kritik von der SPÖ, allerdings auch von den Neos. Wie sehen Sie das, diesen Vorschlag des Bundeskanzlers? Hat er nicht recht damit, dass man die MRK wirklich einmal sich anschauen muss? Weil derzeit ist es ja relativ schwierig abzuschieben.
Es ist einmal nichts Unehrenhaftes, wenn man immer wieder über gesetzliche Regelungen, sei es auch grundsätzlicher Natur, einfach einmal nachdenkt. Ja, man kann auch über die Menschenrechtskonvention und deren Aktualisierung oder Modernisierung nachdenken. Das muss ja noch lange nicht bedeuten, dass da irgendwas verwässert wird oder dass irgendwelche Kriterien eingezogen werden, die dem widersprechen, was die Gründerväter schon vorgehabt haben. Also das sehe ich nicht so. Und man darf eins nicht vergessen, bei den Ländern, die also auch von Stocker, dem Bundeskanzler, unterstützt worden ist, unter anderem auch Italien, aber auch Dänemark. Ja, und ich finde, man muss da schon ehrlich sein, auch zu den Bürgerinnen und Bürgern, dass man, wenn es wirklich kriminelle Fälle gibt, die also ausreichen für eine Abschiebung, ja, dann muss man abschieben können, finde ich. Ja. Und die Spruchpraxis kann man immer kritisieren, auch in Österreich. Ja. Aber Faktum ist, du brauchst eine gesetzliche Regelung, die die Spruchpraxis natürlich auch bindet und auch für die Zukunft da Missverständnisse oder zu breite Auslegungen verhindert. Also ehrlich gesagt, wenn der Bundeskanzler kurz bevor er ins Auto gestiegen ist, mir auf der Straße getroffen hat und gesagt hat, hörst, was sagen Sie eigentlich dazu, hätte ich gesagt, ich bin der Meinung, man soll da streng sein. Ja? Und ich bin der Meinung, es ist nichts Unehrenhaftes, einmal darüber nachzudenken, ob es eine sinnvolle Änderung der Menschenrechtskonvention gibt, die wirklich eine breite Basis an Zustimmung findet. Und man kann durchaus auch die Spruchpraxis auch einer Kritik unterziehen und würde daher sagen, wenn diese Länder eine Initiative starten, und du brauchst ja weit über 40, die dann einmal zustimmen. Aber ich finde, dass man das durchaus einmal andenken soll, andenken kann. Denn in der Bevölkerung für wirkliche kriminelle Fälle, die unter diesen Raster hineinfallen, dass sie dann abzuschieben sind, egal wohin auch immer, sage ich jetzt ganz vorsichtig, da bin ich eigentlich auch dieser Auffassung. Also der Bundeskanzler wäre mit meiner Antwort durchaus nicht unzufrieden gewesen.
Jetzt sollten Sie vielleicht statt der Frau Bayer.
Ich war ja Vorsitzender. Ja, sehr, sehr interessantes, überraschendes Statement in dem Fall, weil ja die SPÖ dem Herrn Stocker sofort in die Parade gefahren ist. Und zwar auf Befehl des Herrn Babler. Wie wir wissen, ist ja der Herr Babler der Freund aller Asylanten, der keine Obergrenze will, der aus ganz Österreich ein Asyllager aller Dreiskirchen machen möchte. Und natürlich, da sticht ihm der Hafer, wenn plötzlich der Bundeskanzler, übrigens, das ist auch nichts Neues, ja, das ist das Nächste, das, was Stocker formuliert hat und mit den Linken, mit den zwei linken Parteien, SPÖ und Neos, nie und nimmer durchsetzen kann, weil die schon gesagt haben, nein, das kann er nur mit der Freiheitlichen Partei durchsetzen. Warum? Weil die Freiheitliche Partei das seit Jahren sagt. Und ich kann mich erinnern, wie groß der Aufschrei damals war, als Herbert Kickl in diesem Zusammenhang die Formulierung gewählt hat, nicht die Politik muss dem Recht folgen, sondern das Recht der Politik. Und so ist es. Er wird gerade vom Bundeskanzler Stocker eindrucksvoll bestätigt, dass der amtierende Bundeskanzler ein bisschen hilflos, weil es in den Umfragen so sehr südwärts geht und weil er sich nicht da rappelt, jetzt dieses Thema aufgreift und Herbert Kickl in Wahrheit wieder voll in die Karten spielt und ihm Recht gibt. Na, selbstverständlich muss in diesem Fall das Recht der Politik folgen, weil das Recht, so wie es im Moment definiert ist in diesen Konventionen, MRK, also Menschenrechtskonvention, Flüchtlingskonvention, einfach nicht mehr up to date ist. weil das Nachkriegsrelikte sind. Die sind über 75 Jahre alt, diese Konventionen, wurden in den 1950er Jahren verabschiedet, sozusagen in der Nachkriegszeit, um die Flüchtlingsbewegungen, die aufgrund des Krieges entstanden sind, zu regeln. Da ging es aber um innereuropäische Angelegenheiten, im Bestfall noch um Flüchtlingsbewegungen zwischen den Kontinenten USA, Europa, ja. Aber damals gab es keine Verschiebungen und keine Völkerwanderungen von kulturfremden Nationen des arabischen Raums. Da gab es keine Frage der Syrer, der Afghanen, der Pakistaner oder sonst wer. Und daher ist es natürlich richtig, dass Kickl das gesagt hat und Stocker jetzt wiederholt, dass die Menschenrechtskonvention, die Flüchtlingskonvention natürlich aufgeschnürt werden müssen, um sie an die heutige Zeit anzupassen, damit sie nicht weiter zur Krücke dienen, als Krücke dienen für eine Anwaltsindustrie der Asyllobby, die mit diesen Konventionen es verhindern, dass man rechtmäßig abschieben kann. Nichts anderes ist es ja. Das sind Behelfe nur noch aus einer alten Zeit, aus dem vorigen Jahrtausend, die jetzt angewendet werden, um Abschiebungen unmöglich zu machen. Und daher hat Herbert Kickl, der das immer gesagt hat und mit dem das in einer Regierung übrigens auch möglich gewesen wäre, ist ein Pech für den Stocker, dass das mit den Linken in einer Regierung halt nicht möglich ist. Und da ist auch die SPÖ am völlig falschen Weg. Da sollte sich Josef Czap lieber zuhören, der, wo wir halt einer Meinung zu erinnern sind. Das gehört renoviert, das gehört verbessert. Wir müssen diese Konventionen in Wahrheit anpassen in dem Sinn, dass man regulär abschieben kann. Hauptsächlich jene, die hier nichts verloren haben. Das heißt Verbrecher, das heißt Menschen, die sich nicht integrieren wollen, Menschen, die nur vom Sozialstaat leben wollen, sich das Geld in die Taschen stopfen und in Wahrheit sich nicht an unsere Standards halten wollen. Das ist das Entscheidende. Daher führen wir diese Diskussion. Ich bin dafür überzeugt, dass die Freiheitliche Partei in den nächsten Tagen, wenn wieder mal eine Parlamentssitzung kommt, auch wieder sehr kreativ sein wird und den Herrn Stocker den Elchtest unterziehen wird und der ÖVP mit interessanten Anträgen. Und da wird man dann sehen, ob das ein Luftblasen, ein Ballon ist, wie es oft ist bei der ÖVP, oder ob dann auch im Parlament sich möglicherweise Mehrheiten dafür finden, was natürlich zugleich das Ende der Ampelkoalition wäre. Aber das Thema wäre es wert. Das Thema wäre das Ende der Koalition sogar wert, weil das Hauptthema im Moment ist, was die Menschen beschäftigt. Die ungeregelte Zuwanderung, die Zuwanderung von Messerstechern, von Vergewaltigern, Frauenexperten, nicht alle, aber viele, das beschäftigt die Menschen, weil sie nur immer stattfindet. Und weil alle bisherigen Beschlüsse der Regierung, Stichwort Familienzusammenführung, hat nicht funktioniert. Es kommen nach wie vor Leute herein, es gibt keinen Asylstopp und wir haben daher ein Riesenproblem zu lösen. Die EU kann das nicht, also muss man es national lösen. Wäre doch toll, ÖVP, FPÖ sollen das miteinander beschließen, wäre klasse.
Ja.
Ja, der tut das immer gleich wieder nutzen, das Thema.
Oh ja. Die Demokratie besteht aus Mehrheit.
Das ist deine Meinung und ich respektiere das selbstverständlich. Ich habe das also konzentriert auf strafrechtlich relevante kriminelle Fälle. Also wenn einer beim BIP oder beim DM ein Toilettenpapier mitgehen lässt, dann bin ich nicht der Meinung, dass der abgeschoben gehört. Also das ist ein Unsinn. Aber was ich schon finde ist, es gibt eine Kategorie, und das muss man dann genau definieren, wo ich glaube, die Spruchpraxis entweder enger sein könnte, mehr dem verpflichtet der Regelung in der Konvention, so würde ich das interpretieren, oder man macht eine solche Regelung, dass das dann unmissverständlicher ist. Also da bin ich wirklich, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl lässt, Schwerverbrecher, Kriminelle, Mörder, was weiß ich was, ab einer bestimmten Kategorie, werden da bei uns einmal ausgefüttert im Gefängnis und dann kann man es aber nicht abschieben, aus welchen Kriterien auch immer, weil es die Menschenrechtskonvention verbietet, da bin ich eigentlich anderer Meinung. Ja, weil das muss der wissen. Und es könnte auch Abschreckungswirkung sein bei Leuten, die sich da in so eine strafrechtlich schreckliche Ebene bewegen, dass die sagen, na Moment, ja, ich komme da nicht bloß da ins Gefängnis, wenn ich irgendwie erwischt werde, sondern die schicken mich wirklich dann irgendwo hin, wo ich eigentlich schon gar nicht hin will, von dort bin ich erst gekommen. Also das sage ich schon letztendlich dazu. Was diese Kickl-Äußerung betrifft, da haben wir ja eine Debatte schon geführt. Wenn man sagt, das Recht muss der Politik folgen und die Politik dem Recht, ist im Endeffekt beides richtig.
Je nach Thema, aber in dem Fall ist es...
Ich mache ein Gesetz, und wenn ich dem Gesetz folge...
Gib
ich
da rein.
Ja, und wenn ich, also, und, oder ich will ein Gesetz machen, dann ist es die Politik, dann mache ich das, diese rechtliche Regelung. Und ich habe eine rechtliche Regelung, dann sage ich, die habe ich gerade, dann folge ich als Politik dem. Also ich habe da kein, ich habe diesen Streit, das war eine Interpretation, die wir nie nachvollziehen können, aber das kann sich der Kickl dann ausmachen mit denjenigen, die da immer wieder das aufgreifen. Schau, was die Asylstopp und Familienzusammenführung, da habe ich schon länger nichts mehr gehört. Also die Familienzusammenführung war eine Initiative, auch in Richtung Europäische Union. Und dort lässt sich zu signalisieren, das geht so nicht weiter. Es ist gerade in Österreich eine Grenze erreicht. Übrigens, Tausende werden an der deutschen Grenze abgewiesen. Also die sind ziemlich rigid momentan in Deutschland. Dort sind Sozialdemokraten
an der Regierung. Sagen Sie, glaube ich, nur passieren dort.
Ja, ja, aber immerhin. Ja. Ja. Also müsste auch nicht so sein. Von den Dänen und den dänischen Sozialdemokraten rede ich gar nicht. Die machen das ja noch viel rigider, weil du musst irgendwie Signale aussenden, dass das im Endeffekt nicht ohne Grenze in Europa vor sich gehen kann. Und dass man daher auch, und da ist Europa auch verpflichtet, dafür sorgen muss, dass die Lebensbedingungen derer, die wegziehen wollen, aus Afrika, sage ich jetzt einmal beispielsweise, dort so verbessert werden, dass die dort bleiben wollen. Das ist ja das Menschliche an dem Ganzen. Ich kann nicht immer nur mit Kanonenbooten auf- und abfahren im Mittelmeer. Das löst ja das Problem an sich nicht. Ja. Das ist das eine. Und der Asylstopp, da habe ich schon gesagt, haben wir nicht auf 2 Jahre da einmal einen Stopp macht, einmal evaluiert, sieht das ausschaut. Also ich will mich immer bewegen im Rahmen der rechtlichen Gegebenheit, der rechtlichen Grenzen. Ich will nicht mitmachen bei einer Stimmungsmache. Ich unterstelle das niemand, aber trotzdem. Ich will da einfach nicht mitmachen, dass man so quasi eigene Fehler woanders sucht. Bin ich nicht dabei. Aber da finde ich, sind ein paar Punkte, die ganz entscheidend sind. Und ich finde, da verstehe ich nicht ganz diesen Streit, den es da in der Regierung letztendlich gegeben hat. Aber die werden das schon ausdiskutieren. Es war kein Krach, es war ja ein Kracherl. Weil ich habe einen ganz anderen Streit einmal schon miterlebt. Na ja, dann sind sie es austragen. Ja, deswegen sind sie da drinnen. Austragen.
Das war schon sehr heftig. Da geht es immerhin um eine der zentralsten Themen in unserer Zeit. Ja. Und ein Thema, das ja die ÖVP im Wahlkampf auch immer wieder gespielt hat. Und wo sie immer versucht hat, eine bessere FPÖ zu sein. Und jetzt merken die wenig verbliebenen Anhänger noch der ÖVP, dass sie gar nichts durchsetzen kann mit einer SPÖ. Und schon gar nicht mit den NEOS, aber das ist auch nicht so wichtig. Weil die SPÖ bei allen, sage ich jetzt einmal, rigideren Vorschlägen, was eine Verbesserung der Situation im Hinblick auf die Völkerwanderung nach Österreich anbelangt, die ja weiter munter weitergeht, dass dort nichts durchzusetzen ist. Und jetzt hast du gerade ein gutes Beispiel genannt und ich auch, das ist diese Geschichte mit der Familienzusammenführung, wo uns die Regierung vom ersten Tag an erklärt, sie wird das stoppen. Nicht eindämmen, sondern sie hat versprochen, stoppen. Es wird einen Stopp geben. Was haben wir jetzt? Nach dem Beschluss der Gesetze, es gibt keinen Stopp. Es gibt weiter Familienzusammenführung. Warum? Die Regierung hat es zwar nicht gern, wenn man das sagt, weil sie selber nicht dazu sagt, nur auf Nachfrage, weil in dem Gesetz halt leider auch drinnen steht, dass laut Artikel 8 MRK einer, der kommt und sagt, ich bestehe auf das Recht auf Familienleben, dann natürlich hier bleiben darf, im Rahmen des Familiennachzuges. Und jetzt sind wir beim Thema. Genau das gehört präzisiert in der Menschenrechtskonvention. Es gibt keine absoluten Rechte. Es gibt weder ein absolutes Recht auf Aufenthalt, Schutz auf Zeit, Asyl ist Schutz auf Zeit, eine gewisse Zeit, also kein permanenter Aufenthalt. Und es gibt schon gar kein Recht, nur weil einer nachzieht als Familienmitglied auf Familienleben. Das ist aus einer aus der Zeit gefallen, das ist immer ein anderes Thema, weil wir zigtausende in den letzten 5 Jahren 350.000 Zuwanderer nur aus dem Titel Asyl nach Österreich bekommen haben und die hier fröhliche Urstände feiern. Die meisten sind nicht integriert, viele auch kriminell werden, nicht alle. Nicht alle und wenige nur weiter wandern, aber bei uns, jetzt sind wir bei einem weiteren Thema, das muss man bei der Gelegenheit auch gleich mal bringen. Ich habe geglaubt, mein Schwein pfeift. Ich habe geglaubt, das muss ein Druckfehler sein. Als ich vor 3-4 Tagen die Headlines aller österreichischen Tageszeitungen plus, Gott sei Dank wurde darüber berichtet, plus der restlichen Medien lesen musste, dass in Wien eine syrische Asylfamilie sage und schreibe, bis jetzt haben wir mal geredet von der anderen Familie mit 4.600 Euro, 9.000 Euro netto bar auf die Kralle bekommt. 9.000 pro Monat. Josef, das sind im Jahr 108.000 Euro. Das ist ja alles das ist ja, ich weiß ja nicht, na geht's noch?
Das ist schon ein gutes Managementgehalt.
Das ist ein Managementgehalt, naja, oder man könnte da umrechnen und sagen, dafür muss eine durchschnittliche österreichische Familie 4 Jahre schwerst hackeln mit Überstunden, dass überhaupt annähernd auf diese Beträge kommt. Die Familie, die nicht einen einzigen Tag irgendwas einzahlt hat in das System, kriegt in Wien 9.000 Euro. Na geht's denn noch, geht's den Politikern mit Ludwig und abwärts noch ganz, haben die noch alle Tassen im Schrank? Man muss ja wirklich fragen, was ist denn da los? Wie geht das überhaupt? Und einen Tag später wird bekannt, nachdem wir jetzt gewusst haben, in Wien werden 9.000 Euro gezahlt an einer Flüchtlingsfamilie, ist dann die Headline der Zeitungen gewesen, die arme Österreicherin, eine Pensionistin, da druckt es da wirklich die Tränen aus, die mit 15 Euro am Tag leben muss. Mit 15 Euro muss die ihr Leben bestreiten. Miete zahlen, Essen zahlen, Hatzen zahlen. Krank, wenn sie krank wird, Medikamente zahlen, die IK, die jetzt verdoppelt wird. Und dieser Frau, die eh nur 15 Euro am Tag hat, der kürzt mir jetzt noch die Pension mit den Krankenversicherungsbeiträgen. Und dann hören wir den Herrn Stocker, der dieser Frau dann sagt, Österreich ist ein reiches Land. Ui, ist das reich, das Land ist Österreich. Das können wir uns alles leisten. Wir können uns 9.000 Euro leisten für Flüchtlinge. Wo ist denn da der Herr Stocker, dass er den Wienern in die Parade fährt, der Wiener SPÖ, die Schindluder betreiben mit Steuergeldern? Also da geht man die Galle hoch, da geht jeden Österreicher, die Leserbriefseiten waren ja voll, die Menschen werden irgendwann einmal sich zu wehren beginnen, wenn die sitzen und sie das Leben nicht leisten können, wenn wir 3 Millionen Menschen an oder in der Armut haben. Und da kommt eine Familie daher und kriegt 9.000 Euro. Ich bin fassungslos und das ist in Wahrheit das wirkliche Thema, dass hier eine Ungerechtigkeit herrscht, eine ungerechte Politik, die bewirkt, dass der Glaube an eine bessere Zukunft und die Glaubwürdigkeit in Politiker, die so etwas zulassen, da 9.000 für Familie, da 15 Euro am Tag für österreichische Pensionistin, das ist am Boden zerstört. Kein einziger der amtierenden Politiker der Regierungsparteien kann sich aus dieser Schlinge mehr befreien. Das ist vorbei. SPÖ, NEOS, ÖVP hängen da voll mit drin. Die Einheitspartei lässt es zu in Österreich.
Also ich habe eine ganz simple Lösung. Ganz einfach anschauen, ändern. Das ist unmöglich, das ist inakzeptabel. Man muss einmal herausfinden, wie kommen die überhaupt auf die über 9.000 Euro, was kommen da für Förderungen oder für was kommt da dazu und wie viele Kinder sind da und dann muss man das ändern. Also ich gehe davon aus, dass ja nach wie vor das Ziel ist, auch was die Mindestsicherung betrifft, bundeseinheitliche Mindestsicherung. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon da gesagt habe. Ja, sogar der Wiener Bürgermeister sagt das. Und da muss man halt eine Lösung anstreben.
Auf die bin ich gespannt. Auf
die ja, nein.
Weil die Steirer schaffen das jetzt gerade alles ab.
Schau, das sind ja keine politischen Selbstmörder, die da aktiv sind, sondern die wissen ja selbst, dass in der Bevölkerung nicht verstanden wird, wenn einer, der arbeitet oder ein Pensionist oder eine Pensionistin, deutlich weniger kriegt, als da zugegeben zeitlich begrenzt für einen gewissen Zeitrahmen, aber trotzdem bis zu 9.000 Euro da anscheinend ausgezahlt werden. Ich kann das nicht verifizieren.
Das ist bestätigt.
Ja, ja.
Vom Herrn Hacker.
Ja, ich tue ja nichts. Ich verteidige null.
Nicht in Zweifel ziehen.
Ich verteidige null, ja, sondern ich sage nur, wenn man das sieht, versuchen, Lösungen zu finden, damit man das ändert, damit man nicht in der Bevölkerung einen Vertrauensverlust hier riskiert. Und mehr dazu, glaube ich, habe ich auch gar nicht zu sagen.
Das sind übrigens, ich darf das präzisieren, wenn man den Fall genau angeschaut und habe mir aber recherchiert, diese 9.000 netto ergeben sich ausschließlich aus der Mindestsicherung der Familienbeihilfe.
Ja, ist okay.
Noch nicht dabei sind alle anderen Gutes, Mitbeihilfe, noch nicht dabei öffentliche Verkehrsmittel frei, Medikamente frei, gesundheitssystemfrei, das kommt ja noch dazu, wenn du das on top noch setzt, bist du nicht bei 9.000 Euro im Monat, da kommst du hier auf 12.000, 13.000 Euro im Monat. Also da ist ja jeglicher Realitätsbezug davon gegangen. Heute in der Früh war ich in einer Apotheke, weil meine Mutter was geholt habe, und vor mir ist gestanden eine offensichtliche Zuwanderin, weil sie gebrochen Deutsch gesprochen hat, Kopf durch, ja? Nichts gegen die Frau persönlich, und hat dort eigene Wahrnehmung und hat dort in dieser Apotheke in einem Nylonsackerl einen ganzen Sack voll Medikamente genommen und hat nachweisbar, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, nichts dafür bezahlt. Nichts. Sondern hat das einfach gekriegt. So weit sind wir. gehe mal in eine Apotheke als Österreicher. Ich meine, schon langsam muss man sich die Frage stellen, wieso sind wir eigentlich noch Österreicher? Man müsste doch, wenn man ein bisschen einen Krebs hat, die Staatsbürgerschaft zurückgeben, dann neu einreisen und selbst als Asylant in das Land kommen, weil dann kriegst du alles gratis. Dann kriegst du Sozialleistungen gratis, Medikamente gratis. Du darfst nur kein Österreicher sein, der brav arbeitet. Also das sind Diskussionen, die wir führen werden. Und diese Geschichte, die Idee, die du seit Jahren schon sagst, dass wir das einheitlich in Österreich machen sollen, na, auf das bin ich gespannt. Weil so in jenen Ländern, wo Freiheitliche mitregieren oder überhaupt regieren, wie in der Steiermark schaffen sie das gerade alles ab. Da wird das an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Und das ist ja die Idee. In Oberösterreich hast du maximal 400 Euro und nicht 1200. Das heißt, die Idee zu sagen, wir haben das Geld nicht, wir nehmen den Finanzminister ernst, der gesagt hat, er hat kein Geld mehr für manche Sachen. Es ist so, wir haben kein Geld mehr. Stocker sagt, wir sind reich, der Finanzminister sagt, wir haben kein Geld mehr. Also was jetzt, liebe Regierung? Das heißt, wir müssen hergehen und die Sozialleistungen an die österreichische Staatsbürgerschaft koppeln. Das, was die Freiheitliche Partei, Herbert Kickl, seit Monaten, seit Jahren eigentlich sagt, gehört gemacht. Und nur so geht es. Dann wirst du solche Fälle nicht mehr haben. Weil weißt du, was die Familie macht, wenn sie plötzlich die 9.000 Euro nicht mehr gehen? Sie gehen weiter nach, weiß ich nicht, Deutschland irgendwo hin, aber nicht mehr nach Österreich.
Aber weißt du, was ich das sage? Wenn da einer mit der Mindestsicherung zuschaut und weit weniger kriegt, wird er die auch schon arisch. Ja, der fragt sich, wieso kriegt die Familie das, wieso kriegt die andere die Hälfte und wieso kriege ich überhaupt nur ein Drittel? Ja, aber das ist ja schlecht. Daher bin ich für eine einheitliche Regelung, nicht nur jetzt in einem Bundesland, sondern in ganz Österreich. Das halte ich für das Allergescheiteste. Der Idee, wie so in das Land verlassen und wiederkommen, ist zwar witzig, aber ja, ich mache es nicht.
Es ist zynisch überhöhend gesagt, aber eigentlich ist das die einzige Lösung, wie du als Österreicher auch nur annähernd an solche Zahlen kommst, an solche Zahlungen kommst.
Ne? Machen wir ganz kurze Werbepause und dann kommen wir gleich zurück, dann sprechen wir über ein weiteres politisches Thema dieser Woche und zwar über den Freispruch von Sebastian Kurz und die Frage, ist damit der erste Schritt Richtung Polit-Comeback geebnet. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Josef Czap und Peter Westenthaler sind zu Gast. Wir sprechen über Sebastian Kurz und den Freispruch vom OLG. Ich glaube, man kann, ohne die beiden Herren da irgendwie falsch zu interpretieren, durchaus sagen, sie nicht unbedingt Kurz-Fans, beide. Aber dennoch, dieser Freispruch, gerechtfertigt Ihrer Meinung nach? Überraschend, wie haben Sie das aufgenommen?
Absolut gerechtfertigt und nicht überraschend. Also jeder, der meine Statements an dieser Sendung an unzähligen Mittwochs vor dem erstinstanzlichen Urteil, nach dem ersten Urteil, bis heute nachverfolgt, da bin ich stringent, das ist ein Urteil gewesen, das ungerecht war, nicht zu halten war, das von einem politischen Richter offenbar gesprochen worden ist, der eine politische Schlagseite hat. Auch das gibt's, auch das tut mir sehr leid, weil für mich sind die Richter in Österreich die wirklich einzige objektive Instanz. Leider nicht alle offensichtlich, sondern nur 95%. Und dann gibt es nur 5%, da gehört offensichtlich auch der Richter, den heute mit Pech der Herr Kurz bekommen hat, oder auch die Richterfamilie, die da über den Herrn Grasser entschieden hat, oder auch über mich. Wenn du in die Fänge solcher kommst, hast du Pech gehabt, weil das sind politische Entscheidungen. Und um so einen Punkt zu bringen, das heißt, das Urteil war klar für alle, auch da brauchst du kein Jurist sein, ist völlig klar, dass das nicht halten kann, weil, und das verstehe ich schon gar nicht, weil sie offenbar der Erstrichter nicht einmal bemüht hat, sich diese Videos anzuschauen. Das hat er ja gar nicht behauptet, der Erstrichter, sondern hat nur Aktenstudien gemacht. Jetzt hat sich der Senat beim OLG die Mühe gemacht, Chapeau, richtig, Lob an diesen Senat, die haben sich einmal die Videos angeschaut, was hat er dort wirklich gesagt?
Das muss man sich einmal vorstellen. Hätte eigentlich die erste Instanz auch machen können.
Da gibt es ein Verfahren, das jahrelang, ich glaube 4 Jahre läuft, enorme Kosten verursacht, tausende Seiten Akt und dann ist die letzte Instanz des OLG, das auf die Idee kommt, sich das anzuschauen, weil wenn man sich es anschaut, dann ist es ja völlig klar, dann sagt er auf die Frage, ob er involviert wird, ja. Ja und erklärt es dann und dann war es aus, dann ist ein anderes Thema gekommen. Völlig gescheitert ist ja und ist ja abgetaucht, die Frau Crispin, wo muss ja die zurücktreten, weil die ist ja mit ihrer Vernaderung und Diffamierungskampagne völlig gescheitert. Im Übrigen auch, wenn man sich die Befragung anschaut, auch bei der Befragung nicht einmal eine Abgeordnete, die nicht einmal stringent bei einem Thema weiterfragt, sondern herumhupft, nur um einen politischen Gegner madig zu machen. Also ich bin auch froh, muss ich ehrlicherweise sagen, denn das stärkt schon auch wieder etwas, noch nicht ganz, aber etwas den Glauben in den Rechtsstaat, dass es da eine Instanz gibt, die richtig entschieden hat, die auch sich das angeschaut hat und die ein gutes Urteil getroffen hat. Aber es muss Konsequenz, was mich so stört, ist, dass das alles konsequenzlos bleibt. Ja? Der Richter beidelt sich, ja, kriegt den nächsten Akt, vielleicht wieder einen politischen, vielleicht wieder einen Politiker, vielleicht ich oder vielleicht jemand andere, macht wieder sein politisches Urteil. Der Richter, der von der Staatsanwaltschaft kommt, das ist ein Kommen und Gehen, Bäumchen schüttle dich, wechsle dich, da wechseln innerhalb von Wochen Staatsanwälte, politische Staatsanwälte in die Richterschaft, Richter zur Staats. Also was ist denn da in der Justiz in Österreich los? Die Grundsatzfrage ist doch einmal zu stellen. Man kann doch nicht immer sagen, wir leben in einem Rechtsstaat, der funktioniert. Nein, es hat dieser Fall gezeigt und zwar nicht nur dieser, sondern eine ganze Reihe von früheren politischen, juristischen Fällen. Er funktioniert eben nicht, der Rechtsstaat, sondern es ist ein Wahnsinn, wie lange diese Verfahren dauern, jahrelang. Das ist ja ein Pimperl, nicht besser, nicht despektierlich gemeint, ein Pimperlverfahren.
Also, glaube ich, sogar der Manfred Einheit, der gestern so
wegen genannt, einer falschen Zeugenaussage, da gibt es eine Aussage, Punkt, die kann man bewerten oder nicht, da werden zig Zeugen geladen, obwohl man eh das Video hat, da werden Akten aufgelegt, da wird ermittelt, wie man es gegen einen Schwerverbrecher, gegen einen Mörder ermittelt. Das ist ja alles so unglaublich und das muss man sich anschauen. Und im Übrigen gebe ich der Frau Justizminister noch eine Denksportaufgabe mit. Aktueller Fall, ich weiß gar nicht, ob er noch aktuell ist. Bei dieser Richterfamilie, wo er, der Herr Hohenecker, bereits disziplinarrechtlich verurteilt wurde, weil er in einem laufenden Verfahren politische Statements mittels Social Media abgegeben hat, verurteilt. Und seine Frau, merkwürdigerweise, den Grasser-Prozess geführt hat. Im Ausland glauben sie, wir sind irgendwo in der Bananenrepublik. Das geht ja sonst nirgends. Alles andere wäre schon längst befangen. Diese Frau hat vor 2,5 Jahren den Job gewechselt. Innerhalb kürzester Zeit ist sie von der Staatsanwaltschaft gegangen, von der Richterschaft, sie war Richterin, in die Staatsanwaltschaft gegangen. Und ist jetzt in der WKStA, in dieser Staatsanwaltschaft, ich behaupte, eine politische Staatsanwaltschaft, die einfach anklagt, was das Zeug hält. Und jetzt kommt es hauptsächlich Mitte-Rechts-Politiker und kaum oder keine Mitte-Links-Politiker. Das wird alles immer eingestellt, merkwürdigerweise. Vielleicht gibt es einmal einen Journalisten, der sich die Mühe macht und eine Bilanz einmal macht. Wo wird eingestellt, wo wird angeklagt? Aber nur nebenbei. So, und die ist jetzt in der WKStA und dann wird bekannt, dass zur selben Zeit, wie die wechselt, ein Ermittlungsverfahren läuft in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und zwar wegen schweren gewerbsmäßigen Betrug und zwar gegen wen? Gegen auch einen Hohenecker, gegen den Sohn des Richter Hohenecker, gegen den Stiefsohn der Richterin Hohenecker. So, das war 2023 und jetzt sage ich da was. Seit 2023 hören und sehen wir nichts mehr recherchiert. Keinen Presseartikel, keine Aussage der Staatsanwaltschaft, kein Statement aus dem Justizministerium. Jetzt frage ich mich, ist es still und heimlich bereits eingestellt worden? Hat die neue Staatsanwältin da sich beteiligt oder nicht? Oder läuft es noch? Und kommt jetzt eine Anklage oder nicht? Das Verfahren läuft mittlerweile auch über 3 Jahre. Da passieren Dinge, da wird das schwummrig, da passieren Dinge, die mit einem Rechtsstaat nur am Rande etwas zu tun haben, aber in Wahrheit in diesem System der Checks and Balances nicht vorhanden sind. Das Justizministerium muss sich das sowas anschauen. Und die müssen sich auch anschauen, ob es möglich sein kann, dass Menschen vor Gericht vernichtet werden. Viele psychisch, die halt nicht so einen Status oder so ein Rückgrat haben wie Politiker manche, aber viele psychisch und die meisten wirtschaftlich, die einfach ruiniert werden, weil sie das einfach das Leben nicht mehr finanzieren können, wenn sie 4, 5, 6, 700.000 Euro Gerichtskosten und Arbeitskosten gehabt habe.
Die nicht ersetzt werden.
Die zu einem großen Teil nicht ersetzt, zu einem ganz geringen Teil nur ersetzt werden. Ich bin der Meinung, das gehört hundertprozentig ersetzt. Wenn ein Staatsanwalt falsch angeklagt hat, damit scheitert, dann muss natürlich die Republik einstehen für die Kosten des Freigesprochenen. Und ich sage noch was dazu. Und es muss auch eine Konsequenz für den Staatsanwalt geben. Der kann sich nicht einfach umdrehen und sagen, das war ein Fehler, war ein Pech. Dann muss man diesen Staatsanwalt auch einer Prüfung unterziehen und einmal fragen, wieso, aus welcher Motivation, was ist das Motiv dieser Anklage, die offensichtlich rechtlich nicht haltbar war. Und diese Diskussion müssen wir führen, denn es gibt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, wie gesagt, mehr Anklagen, die von einem ordentlichen Gericht zurückgewiesen worden sind, was einen Freispruch gibt, als umgekehrt. Und das muss eigentlich ein Rechtsstaat, müssen da die Alarmglocken schillen.
Wie beurteilen Sie den Freispruch von Sebastian Kurz?
Schau, es ist die Aufgabe der WKStA, dass sie einfach sucht, forscht.
Ja, weil sie keine Forschungsinstitut. Nein,
das ist einmal die Aufgabe. Ja. Deswegen gibt es das ja. Ermitteln und unter Umständen halt dann zu dem Schluss kommen, man kann eine Anklage erheben. So. Das Rechtssystem ist darauf aufgebaut, dass diese Anklage noch keine Verurteilung ist. Und dann kann es so sein wie beim Kurz, dass dann das Oberlandesgericht sagt, also passt auf, da ist nichts und es gibt dann Freispruch. Aber, und jetzt komme ich zu dem Punkt, ich habe das auch miterlebt in anderen Ländern, dass Sarkozy rennt mit einer Fußfessel rum, der Bürgermeister von Bordeaux ist, glaube ich, auch verurteilt. In Frankreich werden politische Konflikte grundsätzlich auch über die Justiz ausgetragen.
Aber ist ja nicht,
und nicht nur
Le Pen?
Ja, Moment. Ja, Le Pen zum Beispiel, wo Sie sagen, die hat da irgendwie mit den Mitarbeitern, die von der Europäischen Union bezahlt werden, aber die sind in der Partei tätig, Patsch wird ausgeschlossen von der Präsidentschaftskandidatur. Das müsst ihr mal vorstellen. Ja. Man kann die ruhig verurteilen, von mir soll es auch was zahlen. Aber gleich das zu machen, das geht alles nicht. Ja. So, wie ist es in Österreich? In Österreich finde ich, was mir am meisten stört, ist die Dauer dieser Verfahren. Ja, ich finde, das ist ja inakzeptabel. Wieso brauche ich für eine mögliche Aussage, die sich jetzt als nicht falsche Aussage herausgestellt hat, wieso dauert das 4 Jahre? Ich meine, sind wir nicht best. Das erkläre ich eigentlich schon in der Sitzung, erledige das. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist also, meine Kritik ist generell die Dauer. Und meine Kritik ist auch, wenn dann einer freigesprochen wird, dass der einfach die Kosten tragen muss. Ja, da gibt es ja ein paar so Fälle. Die werden da durchgewalzt durch die Justiz, dann kommt raus, es ist da nichts. Und dann ist er trotzdem am Ende, weil er es nicht zahlen kann. Die Rechtsanwaltskosten, alles, das ist ja unfassbar. Also das ist der zweite Punkt, der mich da wirklich also stört. Und man muss eins wissen, bei einer öffentlichen, gerade bei Prominenten wird dann immer geschrieben, überall in den Zeitungen, naja, da wird besonders genau geschaut, es dauert besonders lang, weil es ein Prominenter ist. Ein Prominenter ist so zu behandeln wie jeder andere Bürger auch. Passt da.
Ja. Passiert aber nicht.
Nein, passiert definitiv jetzt in ein paar Fällen nicht. Ja. Und ich bin wirklich, ich bin fern davon, ein Kurzversteher zu sein. Ja. Aber der ist ein Profi, ja. Der wird jetzt einmal kurz freigesprochen, dann stellt er sich in sein Unternehmen hin, macht eine Pressekonferenz und macht einen sehr, wie soll man sagen, fein ziselierten Form Kritik an dem, was da so passiert in dem Land, an der Dauer der Prozesse, an all diesen Dingen. Und das ist durchaus professionell, das stelle ich mir zu. Freispruch ist Freispruch. Ja, da gibt es gar nichts, um zu fummeln. Ja. Sondern das ist so. Und das kennt sich aber die Justiz alles ersparen, finde ich. Es hätte schon in der ersten Instanz eigentlich der eine sagen können, er hat eh ja gesagt. Ja, ja. Ich habe es eh gewusst. Ja. Wieso der nicht draufgekommen ist, weiß ich nicht. Ja. Also da muss es ja auch eine Kritik
geben. Ja, ein ganz einfacher Sachverhalt.
Ja, aber war nicht der ursprüngliche Fehler eben, dass die Frau Crispo überhaupt die Anzeige eingebracht hat? Weil, wie gesagt, eigentlich gehört ja sowas politisch das ausgetragen und nicht vor Gericht.
Ich möchte zwei grundsätzliche Dinge, die als Folge vielleicht wirken sollten. Und das ist ein Appell. Ich bin kein Politiker, werde auch keiner mehr sein, aber der Appell muss ja lauten, hört auf mit dieser Anzeigerei. Bleibt in jenem Spielfeld oder auch Schlachtfeld, wie man das nennen will, das euch vom Wähler und der Wählerin zugedacht ist, und das ist das Parlament und das ist der politische Diskurs. Wenn weiter das gemacht wird, was viele, und zwar hauptsächlich die NEOS, aber auch SPÖ, muss man auch dazu sagen, und zum Teil auch ÖVP und manche über anonyme Quellen, diese Anzeigerei, die Politik in den Gerichtssaal zu verlegen, das ist etwas, was jedem auf den Kopf fällt, jeder Partei, jeden Politiker. Und damit muss man aufhören. In Wahrheit müsste das so eine Art eine Ächtung stattfinden, dass man das nicht macht. Man soll das austragen. Natürlich gibt es auch wirkliche Korruptionsfälle, ja, aber doch nicht solche, einen Untersuchungsausschuss instrumentalisieren dafür, dass ich nur schaue, dass ich an der falschen Zeugenaussage überführe, die dann gar keine war, wie man ja sieht. Aufhören mit dieser Anzeigerei. Es muss auch ein Modus wie Wende gefunden werden in der Justiz, was überhaupt mit anonymen Anzeigen passiert. Mir ist das im Moment viel zu undefiniert. Dieses Vernadern, die Einladung zum Vernadern mittels anonymer Anzeige, das ist für einen Rechtsstaat und auch für eine Politik abträglich. Das ist eine Nivellierung in Wahrheit. Das müsste man anders bewerten. Wenn einer, ein Journalist, ein Politiker oder auch ein ganz normaler Mensch wie du und ich der Meinung ist, da gibt es eine juristische Verfehlung. Und ich kann das argumentieren. Warum muss ich ihm dann anonym anzeigen? Da kann ich meinen Namen dazu schreiben, da muss er dazu stehen. Aber dieses Vernadern, ja, das halte ich für, das muss man ändern. Und jetzt sage ich noch einen Punkt zum Schluss. Ich meine, es wird ja Gott sei Dank, ehrlicherweise, das ist jetzt einmal durchaus auch was Positives zur Regierung, die bemühen sich jetzt, eine Bundesstaatsanwaltschaft zu machen. Sobald es die gibt, muss man ehrlicherweise sagen, ist ja diese WKStA und übrigens auch alle anderen untergeordneten Staatsanwalten entwertet. Muss man ehrlicherweise sagen. Die haben nicht mehr dann diesen Wert, weil am Ende sie nicht Herr des Verfahrens sind und nicht darüber entscheiden, sondern entschieden wird dann durch eine Bundesstaatsanwaltschaft. Das ist einmal grundsätzlich was Gutes. Meine Zweifel habe ich daran, wer soll das sein? Finde in Österreich drei Menschen, die völlig unabhängig das ganze Leben lang Juristen natürlich sein müssen und überhaupt keinen Anknüpfungspunkt zu irgendeiner Partei haben. Und wenn ich dann so ein mathematisches Beispiel mache, wir haben drei Parteien und die wollen genau drei in diese Bundesstaatsanwaltschaft schicken, dann kannst du dir vorstellen, woher die drei kommen. Da ist halt dann ein Schwarzer, ein Roter und ein Neos. Schlecht. Idee gut, Durchführung schlecht. Ich würde was anderes vorschlagen, was doch jahrelang im Großen und Ganzen gut funktioniert hat. Wenn man von der These ausgeht, und ich bleibe dabei, dass die einzig unabhängige Instanz in diesem Land Richter sind, nicht alle leider, aber 95%, die wirklich gut ausgebildet sind, die auch objektiv ein Urteil fällen, die sich einen Fall anschauen. Warum bitte gehen wir dann nicht zurück vor dem Jahr 2001, glaube ich war es, die letzte Reform, die da stattgefunden hat, und geben wieder den Untersuchungsrichtern das Heft des Verfahrens in die Hand. Also, so wie es bis dahin war. Damals war es so, um für die Leute, die das nicht wissen, noch einmal zu erklären, wenn die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleitet, Ermittlungen einleitet, gab es immer sofort auch einen Untersuchungsrichter, der Herr des Verfahrens ist. Der wurde ausgesucht, der ist der Herr des Verfahrens. Und der hat es zu ordnen. Da gibt es die Anklagebehörde, Staatsanwaltschaft, die Verteidiger, die Beschuldigten, Zeugen. Der hat das zu ordnen und am Ende auch zu entscheiden. Der Herr des Verfahrens soll von Anfang an ein Richter sein und nicht das Organ, wenn man so will, die Anklagebehörde der Republik Österreich, das heißt der Bundesregierung im Ernstfall. Die Staatsanwaltschaften und leider halt hauptsächlich bei der WKStA sind nicht Teil der unabhängigen Justiz, sondern sie sind ein Teil der Partei, nämlich des Staates, der Regierung, sie ist Anklagebehörde. Teil der unabhängigen Justiz sind halt im Wesentlichen Richter und sonst nichts. Und daher bin ich dafür, den Untersuchungsrichter einzuführen und die Staatsanwaltschaft darauf zu beschränken, was sie sein soll. Eine Ermittlungsbehörde, ja, eine Anklagebehörde, aber die letzte Entscheidung soll auch keine Bundesstaatsanwaltschaft treffen, sondern ein Richter treffen.
Das habt ihr abgeschafft. 2001,
ja, ich weiß. Schwarz-Blau. Nein, ich hab's nicht abgeschafft.
Aber die Schwarz-Blau-Regierung.
Aber es war ein Fehler.
Ich war nie gegen den Untersuchungsrichter. Ja. Sicherlich ein Modell, über das man durchaus nachdenken kann. Bei den Bundesstaatsanwaltschaften, bei der Dreierregierung, drei Leute außer, die da drinnen sitzen. Das ist jeder gelernte Österreicher weiß, wie das ausgeht. Also daher, haben wir diskutiert und bin auch nach wie vor dieser Meinung, dass man vielleicht zu diesem Modell wieder zurückgehen könnte und sollte. Schau, das mit den anonymen Anzeigen. Wie oft in Diskussionen habe ich das angeklagt, dieses Anzeigen. Ja? In einer Diktatur, wo man Angst hat, dass wenn man eine Anzeige macht gegen von diesen bösen Diktatoren, ja, dann will es anonym haben, sonst kastelt er mehr ein. Ja. Aber diese anonymen Ansätze, das ist eine Kulturlosigkeit, das ist schädlich für die Justiz, das ist schädlich für die Demokratie. Und da müsst ihr uns überlegen, wie man mit dem umgeht. Jedenfalls, da sind die Berufen, die da jetzt im Justizministerium sitzen und da vielleicht sich einmal Gedanken machen. Und der nächste Punkt ist, dass man halt mit den Anzeigen Politik macht. Und der Untersuchungsausschuss im Parlament ist eine Einrichtung des Parlamentes, wo Abgeordnete sitzen und keine Richter und keine Staatsanwälte da drinnen. Und da ist dann die entscheidende Frage, bleiben wir bei der Wahrheitspflicht, ja, im Untersuchungsausschuss? Du, wenn man die nicht einhält, dann gibt es eben diese berühmte falsche Zeugenaussage und dann gibt es die Untersuchung und dann hast du einen relevanten, was du dann eben zu einer Verurteilung führen kann. Das wurde eingeführt, die Wahrheitspflicht, wenn man es die nicht hast. Im Untersuchungsausschuss sagt jeder Schmecks, ja, erzählt halt irgendwas und geht wieder. Das ist eine, wie soll man sagen, über das wird man nachdenken müssen, wie man das so regelt. Und jetzt ein letzter Punkt. Schau, die Frage ist die politische Kultur. Ja. Also wenn ich eine politische Kultur habe, wo ich dort sitze und ich will den, der gerade dort einklagen wird im Untersuchungsausschuss, einfach zerstören und vernichten. Ja. Und die anderen auf der anderen Seite sagen, na, das merken wir sich und euch werden wir auch zerstören. Das ist der Untergang. Ja. Ja. Und das finde ich, das ist die Oberkatastrophe. Also ich finde, da wird noch einiges beim Sebastian Kurz, der wird da sehr kreativ wahrscheinlich sich noch ein paar mit der Öffentlichkeit zu Wort melden. Und das nicht nur er, also die Rolle des Thomas Schmidt werde ich wahrscheinlich auch noch einmal beleuchten. Aber ich bin nicht bei der Justiz, ich bin kein Richter, ich schon gar nicht da in diesem Bereich gefordert. Aber ich finde, dass diese politische Kultur unter jeder Kritik ist und dass ein Untersuchungsausschuss sein sollte und dann wirklich was auf den Tisch legt in der Öffentlichkeit. Von mir kann auch öffentlich werden. Also wir haben überhaupt einmal eingeführt, da war ich noch Klubmann, dass es ein Minderheitsrecht gibt, ja, dass der Untersuchungsausschuss einsetzen kann. Von dem profitiert ihr jetzt wahrscheinlich.
Naja, aber das hebeln sie ja gerade aus.
Ne? Ja, aber das finde ich, das haben wir aber eingeführt. Und wenn es das gibt, ja, muss das in einer wirklich korrekten Form stattfinden, damit das Ziel ist, dass man eine politische Verantwortung da auch klärt im Rahmen der Regierungstätigkeit und der Vollziehung und so weiter. Und das, finde ich, ist nicht garantiert. Da haben sich Dinge eingeschlichen, die nicht in Ordnung sind. Und der Zuschauer, der wahrscheinlich jetzt gerade dort zuschaut, bei dem Punkt wird sie sagen, hoffentlich stehen die vor einem Gericht, geschweige denn vor einem Ausschuss.
Zwei kurze Sachen. Dieses Minderheitenrecht, wo wir beide dafür gekämpft haben, dass es das gibt und das heute auch für eines der wesentlichsten, essentiellsten Minderheitenrechten, die es im Parlament gibt, dass eine Minderheit, eine qualifizierte natürlich, der Wähler hat die Freiheitliche Partei zur stärksten Partei gemacht, daher hat sie im Parlament auch die Möglichkeit, alleine Untersuchungsausschüsse einzusetzen. So, und jetzt, was macht jetzt die jetzige Regierung? Der Verliererampel, die schreiben ins Regierungsübereinkommen hinein, wenn nur ein einziger der Verliererparteien, also ÖVP, SPÖ und NEOS, gegen diesen Untersuchungsausschuss sind, dann soll er das im Geschäftsordnungsausschuss beantragen und jetzt kommt's, dann müssen die anderen beiden Koalitionsparteien auch gegen den Untersuchungsausschuss sein. Das heißt, was diese Regierung geschafft hat, ist per Regierungsbeschluss sozusagen die parlamentarische Kontrolle auszuschalten. Denn was passiert denn jetzt? Der Antrag ist eingebracht, der FPÖ, auf einen Untersuchungsausschuss, übrigens sehr gut formuliert. Jetzt geht es in den Geschäftsordnungsausschuss, wo dort die Ampelparteien sagen, na, wollen wir nicht. Wir wollen gerade nichts sagen zu Causa Pilnacek. Und zu Corona schon gar nichts. Die ÖVP zum Beispiel, weil die ja kostet es, was es wolle, Impfpflicht. Da wollen wir nichts dazu sagen. Okay, da stimmen wir jetzt dagegen im Geschäftsordnungsausschuss. Und dann findet es nicht statt. Dann geht es nämlich als nächstes zum Verfassungsgerichtshof.
Na, unbedingt.
Ja, zum Verfassungsgerichtshof. Wann der dort entscheidet, weiß ich nicht. Wie lange das dauert, keine Ahnung. Und wie der entscheidet, schon gar nicht. An das hat er, ich sag mir in Vorarlberg, ein Geschmäckli. Ja, das ist grauslich. Das ist das Aushöhlen eines Minderheitenrechts. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich sag dir, mit was man eine allfällige Lügerei, falsche Zeugenaussage, was auch immer, im Untersuchungsausschuss auch relativ rasch beenden kann, ist eine Übertragung im Fernsehen, eine öffentliche. Da wird sich jeder dreimal überlegen, was er da sagt. Das heißt, da hoffe ich, dass das kommt, schon beim nächsten Untersuchungsausschuss, weil das wird dann ist der Zuseher, der Souverän, beim Parlament immer wichtig, das Volk auch eine Art Kontrolleur, der dann zuschauen kann. Und wenn dann der Danilo Kuhn herkommt und dort ehemals Finanzminister Blümel und dort 100-mal sich nicht erinnern kann, dann kann er sich auch sehr bilden. Ja,
aber das Geschäftsordnungsausschussstrategie, dass man dort reingeht und aushebelt die Möglichkeit, dass ein Minderheitsrecht... Nein, das ist ganz einfach. Das ist der Verfassungsgerichtshof gefordert und das ist natürlich abzulehnen, diese Vorgehensweise. Abzulehnen. Also wenn das gemacht wird,
das, ja, kommt.
Das Einige mag schon sein. Ich kann nur empfehlen, ja nicht dort niederzustimmen und ja nicht dort das Ganze dann im Verfassungsgerichtshof anzubringen. Das ist eine politische Selbstmordstrategie, weil die das Parlament meiner Meinung nach wirklich schädigt.
So ist es.
Aber ich vertraue dem Verfassungsgerichtshof, die werden sich bereuen. Und wir ganz unabhängig von jeder Causa, ja, egal welche Partei einmal. Wir kennen ja Parteien, die heute in der Regierung sitzen, aber wieder in Opposition sitzen.
Ja. Ja, ja,
oder vielleicht einmal erstmals wieder in Opposition sitzen. Also es gibt ja Auswahl, also es sind drei Parteien dort. Also, und da finde ich, da bin ich als Parlamentarier, der 34 Jahre lang dort gesessen und für das Minderheitsrecht gekämpft hat, ganz sensibel.
Gut, machen wir eine kurze Werbepause und dann kommen wir noch einmal zurück und sprechen über das mögliche Polit-Comeback von Sebastian Kurz und generell über die österreichische Bundesregierung. Wie schlägt sich die derzeit und wie ist denn das Defizitverfahren, das jetzt fix kommt, zu beurteilen? Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend. Willkommen zurück mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Bleiben wir noch ganz kurz bei Sebastian Kurz, weil wir diesen Teil im vergangenen Teil nicht besprochen haben, nämlich ein mögliches Polit-Comeback von Sebastian Kurz. Jetzt schaut es ja momentan nicht so aus, als würde sich diese Dreierkoalition in naher Zukunft so streiten, dass die Regierung gesprengt wird, es zu Neuwahlen kommt. Dennoch kursieren jetzt natürlich aufgrund dieses Freispruchs schon wieder alle möglichen Gerüchte über ein mögliches Comeback von Sebastian Kurz, sei es bei der nächsten Wahl, sei es mit eigener Liste oder doch für die ÖVP. Wie ist Ihre Einschätzung? Kommt Sebastian Kurz früher oder später zurück in die Politik?
Nach dem Freispruch mich zu einer Pressekonferenz dort hinstelle und quasi schon wieder Reserve-Bundeskanzler auftritt, ja, dann will er zurück. Ganz eindeutig. Da kann schon der Stocker sehr Ticket lösen. Zurück nach Wiener Neustadt. Ist ja nicht so teuer. Ist ja ein Opfer.
Mit der Vespa fahren.
Womit auch immer. Und der Kurz legt es genau auf das an. Ja, und der ist der Typ, der sagt, das war alles ungerecht. Faktisch eine Verschwörung gegen ihn. Bis hinein tief in die ÖVP. Das ist zu korrigieren. Das kann der Wähler korrigieren. Wird dann kandidieren. Und damit ist es. Ja, das, da brauche ich gar nicht lange nachdenken, weil die Wortwahl, dieses Ausgewogene, ja, das macht einer, der sagt, ich bin ja eigentlich eh schon der heimliche Bundeskanzler, geht mit der Justiz, mit der Justizministerin so um, wie wenn das ein Regierungsmitglied von ihm wäre. Das ist einfach, das ist so. Und wer das nicht sieht, dann ist natürlich, weil es zu früh wäre, dann den natürlich da dagegen halten. Aber dass dort der Herr Wöginger zum Beispiel auftaucht, das ist ja dieser, im Zirkus Roncalli, den als Überlebenskünstler ausstellen dort am Trapezakt. Ja. Er kommt schon wieder hin, dachte, vielleicht kommt er doch, wutsch, ist er schon wieder dort gewesen bei der Party, die der Kurz da gegeben hat, dass die Köstinger dort ist, nona, und der ehemalige Finanzminister, der Blümel, das ist eh überhaupt keine Frage. Also er tut wieder seine Musketiere um sich versammeln und oder ein Sprecher des repräsentatives Büro lässt verbreiten, dass er einfach ein unfassbar erfolgreicher Unternehmer ist. Ja. Also das ist unglaublich und hat auch die Unterstützung mit Sicherheit auch in der ÖVP. Davon bin ich überzeugt, weil das Stocker-Programm war zwar gut, um einmal kurz den Wickel mit der FPÖ auszudrücken und dann ein Regierungsprogramm mit den anderen zwei Parteien zu machen, aber ansonsten wird der Ruf aus Wiener Neustadt wieder erschallen. Ja, das ist ja überhaupt keine Frage und das ist auch das, was er wahrscheinlich am liebsten macht, nämlich in Wiener Neustadt politisch tätig sein und der mag das dort. So, das heißt, es geht wahrscheinlich in diese Richtung da braucht man jetzt dann nur mehr schauen, was die ein oder anderen Granden in der ÖVP, falls die da noch was zu reden haben, was die da noch machen. Aber denen ist das wurscht. Wenn einen gibt, der den Kanzler garantiert, und die Umfragen momentan sind ja so, wir haben immer bei unserem wöchentlichen Umfang, der gute Stocker, den hängt er die Zunge raus, damit er halbwegs vorne ist. Ja. Und da weiß er nicht, was dann ein Wahltag alles sein kann. Ja, weil nur mit den Wienern einsteht, da stimmen wieder nichts reißen.
Also du hast auch 9% verloren.
Naja, bitte, 9%, stell dir vor. Also das ist jedenfalls etwas, wo ich der Meinung bin, da stehen noch turbulente Zeiten und der Kurz wird das wollen. Ja, ich bin kein Freund von ihm, aber bin ein objektiver Betrachter.
Ihre Einschätzung zu einem Comeback?
Ja, es ist ja ähnlich, dass das Modell Stocker und Co. auf Zeit angelegt ist, auch innerhalb der ÖVP. Es ist pfeifende Spatzen vom Dach, das weiß man, dass sich das, wenn sie die Regierung nicht schon früher aufstellt, jetzt fangen sie erst zum Streiten an, und wenn die ÖVP draufkommt, dass sie eigentlich gar nichts umsetzen kann von dem, was sie versprochen hat, mit einem Herrn Babler und mit einer Frau Meindl-Reisinger, dann ist die Regierung vielleicht sogar schon früher am Ende. Aber gehen wir mal davon aus, sie hält länger als die nächsten 1-2 Jahre. Und ich glaube, das ist ungefähr der Horizont für den jetzigen Bundeskanzler, der ja auch sichtlich jetzt nicht die Bäume ausreißt, politisch gesehen, sondern der das verwaltet. Das in Wahrheit ein Übergangskanzler, der das versucht mit ruhiger Hand, so viel muss man ihm zugestehen, ist ja nicht alles negativ, was er macht, mit ruhiger Hand verwaltet, aber jetzt schon weiß, dass er, egal wann die nächste Nationalratswahl kommt, nicht der Spitzenkandidat sein. So, von dem gehen wir mal aus, dass wir, wenn es wir wissen, was, das hat die ÖVP. Und jetzt gibt es halt in der ÖVP wahrscheinlich verschiedene Szenarien, die noch gar nicht durchdiskutiert sind, glaube ich, ja? Weil es halt noch gar nicht am Horizont erscheint. Ja, ich glaube auch, dass Sebastian Kurz ein politischer Mensch ist, der nie abgeschlossen hat, das kannst du wahrscheinlich auch gar nicht, wenn du noch so jung bist noch dazu und so voll Tatendrang bist und in so einer Position auch, nämlich Kanzler warst, dass du von Anfang an die umdrehst, abschüttelst und sagst, das war's. Das muss man ihm auch zugestehen, es ist einfach so. Er ist erfolgreich in der Wirtschaft, auch das muss man ihm zugestehen, sagt er zumindest, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Vielleicht ist es aber auch so, dass er merkt, dass ein erfolgreiches Leben in der Wirtschaft oft ersprießlicher und angenehmer ist als an der Spitze einer Partei oder als Bundeskanzler oder in einer Regierungsfunktion. So toll ist er das auch nicht heutzutage. Daher drängt er sich jetzt auch nicht auf, sondern ist er sehr zurückhaltend. Aber ich schließe es nicht aus, ich halte es für möglich. Ich sehe in der ÖVP weit und breit niemanden, der im Fall des Falles einer Neuwahl oder eines Rücktritts des Stockers das Ruder übernehmen könnte. Da gibt es keinen, also ich sehe weder einen erfahrenen noch einen medial verwertbaren Spitzenkandidaten und Parteichef.
Abunsdorfer, Bröll, Plakholm.
Naja, aber eins muss man schon sagen auch, die Namen, die jetzt da genannt worden sind, das sind auch potenzielle Kandidaten für so eine Position, aber der Abnutzungsgrad in so einer Regierung ist enorm hoch. Das sieht man jetzt gleich beim Stocker, der eine Idee hat und die fahren ihm gleich drüber. Stichwort Veränderung in der Menschenrechtskonvention. Das sieht man auch bei null Erfolgen des Wirtschaftsministers, der überhaupt nichts umsetzen kann, weil halt nichts im Regierungsübereinkommen steht. Weil ihm die SPÖ auch nichts umsetzen lässt, was er gern möchte. Das heißt, die müssen alle aufpassen. Die sind zwar jetzt noch, haben ein bisschen noch den Glorienschein des Neuen, und ich meine jetzt vor allem den Hartmannsdorf und den jungen Bröll, auch ein eloquenter Mensch, aber man nutzt sie ab in so einer Regierung. Und zwar extrem schnell, immer dann, wenn was schief geht und wenn man, du weißt es, wie das ist, und dann noch dafür verantwortlich ist, hast du schon wieder einen Kratzer auf deinem Kerbholz. Und wenn das Holz dann mehrere Kratzer hat, kannst du es wegschmeißen, weil es morsch ist, das Holz. Und dann kannst du auch nicht dann in die Spitzenkandidatur schicken. Schwierig, ganz schwierig. Und von den Genannten jetzt ehrlicherweise objektiv gesehen, ich habe den Sebastian Kurz hier sehr oft politisch kritisiert, er hat viele politische Fehler gemacht, aber von den Genannten ist er nur immer die Lichtgestalt, ehrlicherweise, muss man auch sagen. Also könnte er die ÖVP zu einem besseren Ergebnis führen, als alle, die da bis jetzt irgendwo vorne dabei sind. Ja, und so muss man sehen, außerdem, ganz ehrlich, auch mache ich da aus meinem Herzen auch keine Mördergrube, er hat einen Fehler gemacht, als er damals die Regierung beendet hat mit der Freiheitlichen Partei. Es war sein größter politischer Fehler. Noch dazu einen Innenminister in die Wüste geschickt hat, der sich nicht zur Schulden hat kommen lassen. Er selbst hat das in mehreren öffentlichen Aussagen bereut und das auch als Fehler eingestanden. Und er selbst ist auch einer, der im Gegensatz zur SPÖ und zu anderen Gruppen in der ÖVP eine freiheitliche Partei nicht ausgrenzt aus einer Regierung, sondern sagt, das ist Demokratie. Und wenn Herbert Kickl eine Wahl gewinnt, Erster wird und Bundeskanzler wird, dann ist das Demokratie. Und dann hat man das nicht einfach wegzuschieben, sondern ernst zu nehmen. Das gefällt mir. Dieser Zugang gefällt mir auch, wie gesagt, auch wenn er politisch natürlich angreifbar ist. Aber dieser Zugang gefällt mir. Und vielleicht gibt es dann neue Varianten, neue Möglichkeiten. Nochmal, aktuell ist es nicht. Nein, aktuell ist es nicht. Aber wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist. Ich gebe dieser Regierung sowieso kein langes Leben. Denn wenn jetzt das Defizitverfahren kommt, und auf das werden wir noch zu sprechen kommen, wo eigentlich, dieses Defizitverfahren ist eine klassische Kapitulationserklärung des Finanzministers und der Regierung. Wir geben Souveränität auf. Es ist eine Art politischer Konkurs, ein politischer Konkursantrag. Die jetzige Regierung schafft es nicht mehr, sie ist gescheitert an der Budgetsanierung. Also bitte, EU übernimmt es. Und ob das gut ist, dass jetzt die EU das übernimmt und jetzt für unsere Budgetsanierung verantwortlich zeichnet, das wage ich massiv zu bezweifeln. Jetzt könnte man sagen, na schlechter wie die jetzige Regierung kann es auch nicht machen. Der Unterschied ist, denen ist das wurscht. Da kommt einiges auf Österreich zu und die Verantwortung dafür trägt leider diese Regierung.
Ich muss dazu sagen, dass du so positiv über den Sebastian Kurz sprichst, hängt damit zusammen, der mag einfach die Sozialdemokraten nicht. Das hat sich schon abgezeichnet. Ja, das hat sich abgezeichnet.
Hat aber mit ihnen agiert, ne?
Nein, ist seine persönliche seine Freiheit. Er kann mögen, wenn er will.
Hat aber mit ihnen regiert?
Ja, aber eigentlich beendet.
Na ja, eine Zeit lang.
Das war ja eine Schmähvariante, um den richtigen Zeitpunkt zu finden, um abzuspringen und dann halt selber zu versuchen, Kanzler zu werden, was ihm auch gelungen ist. Also der mag jedenfalls die Sozialdemokraten nicht, daher haben wir keinen Grund, ihn zu mögen. Ja, das einmal so zu sagen, ja, das einmal zu dem. Was du vergisst ist, wer noch sein, kommen könnte beim Stocker, ich weiß nicht, wie groß ist eigentlich die Bröll-Familie? Denn, da gibt es einmal den...
Profitieren vom Familiennachzug.
Ja, da haben wir den Landeshauptmann. Ich schaue ins Fernsehen, sehe ich dort den Josef Bröll sitzen als ÖFB-Präsident. Der mit seiner, der wirklich ausschaut wie ein glänzender Fußballspieler und dann hat sich dort so richtig breit gemacht.
Aber ich bin als Austrianer.
Ja, na gut, okay, das ist für dich vielleicht entscheidend. Und jetzt gibt es den jungen Bröll, der ganz kurz als Sekretär und in der Regierung ist. Also da wird noch herumgebrüllt werden im Hintergrund. Vielleicht finden sie noch einen, man weiß ja nicht.
Könnte.
Und ja, ich bin ja dafür, dass das ja immer hat schon die ÖVP einen besonderen Bezug zur Familienkultur gehabt. Und überhaupt, Familie war immer im Mittelpunkt bei der ÖVP. Und die Definition ist halt die Familie Bröll. Ja, also daher glaube ich, wenn was ist, müssen wir davon ausgehen.
Das ist eine dynastische Regelung.
Ja, dynastische Regelung. Und da muss der Stocker aufpassen. Ja? Weil, wenn er dann nach Wiener Neustadt gegangen wird, dann muss er wahrscheinlich noch einen letzten Liebesdienst für die Familie Bröll machen.
Vielleicht noch zum Defizitverfahren, weil es der Westenthaler angesprochen hat. Genau. Jetzt ist es fix. Wir kommen in ein EU-Defizitverfahren. Ist jetzt nicht überraschend, muss man sagen. War absehbar. Matterbauer, der Finanzminister, hat es auch angekündigt. Aber was heißt das jetzt? Sehen Sie das auch so kritisch wie der Peter Westenthaler oder sind Sie der Meinung, eh schon wurscht?
Ja, die haben einfach keinen Handlungsspielraum gehabt. Also das Erbe aus der schwarz-grünen Zeit war so, dass es völlig klar war, dass das in einem Defizitverfahren enden wird. Ja, du kannst zwar noch einmal probieren, mit den berühmten 6,4 Milliarden aus dem noch rauszukommen. Aber im Endeffekt, wie dann zutage getreten ist, was der Brunner und der Nehammer für Schulden zurückgelassen haben und dass die alle angeschummelt haben und keine die Wahrheit gesagt haben, was echt los ist mit dem Budget, war das so, dass das im EU-Defizitverfahren daher auch endet. Ich hoffe, dass das möglichst rasch vorbei ist. Ich bin auch der Meinung, dass das nicht gut ist, dass das sozusagen für die Souveränität eines Landes, für das Image eines Landes, ja, nicht optimal ist, ja, auch wenn man sagt, na ja, gut, dann wird es jetzt nicht so grausam sein beim Einsparen. Es ist kein, du kriegst keinen guten Ruf dadurch. Ja. Wenn du sagst, ja, ich habe das leider nicht in den Griff gekriegt und daher muss ich schauen, dass das mit Hilfe der Europäischen Union geht. Und daher habe ich das erwartet. Eigentlich haben es eh alle erwartet. Und ich hoffe, dass das, aber nur, das, wie wird es mit dem Budget wirklich sein? Weil jetzt lese ich in den Zeitungen, es gibt die Schlupflöcher-Philosophie. Ja, das gibt es.
Zuerst war der Kugelhupfer,
jetzt zuerst der Kugelhupfer als Wirtschaftswachstum, damit wir also wegkommen von diesen Schulden. Und jetzt können wir beim Schuldenabbau, gibt es die Schlupflöcher. Ich habe einmal sogar die Verteidigungsministerin gefragt, wo bunkern Sie die 1 Milliarde für Sky Shield und für diese ganzen Ausgaben, die mit Genehmigung der EU gar nicht in das Defizitverfahren und gar nicht in das Budget eingerechnet werden. Darum hat die immer so gestreut, die ist umgekupft, wie wenn es dauernd Weihnachten und Ostern zugleich gehabt hätte. Weil das heißt, hat ja nicht jeder. Das ist die einzige, die wirklich ein Plus hat. Ja. So, und jetzt wird man schauen, gibt es noch so Schlupflöcher, wo man da irgendwie sagt, ich spare ja eh. Und man kriegt das auch schon gar nicht mehr vor lauter Zwinkern auf. Das heißt, da wird es eine Überprüfungsarbeit geben müssen. Ja. Und das finde ich schon, dass das also ein wichtiger Punkt ist. Ich hoffe, man kommt bald raus.
Kurz noch zur Grundsatzfrage, warum kommt überhaupt ein Defizitverfahren? Weil uns der sozialdemokratische Finanzminister und die Verliererampel erklären, es ist Sense, wir haben kein Geld mehr. Wir können, es geht nicht mehr. EU übernehmen Sie. Kapitulationserklärung der Regierung, wir haben es eh probiert, aber es hat nicht funktioniert. Und was jetzt die Menschen nicht verstehen ist, dass auf der anderen Seite signalisiert wird, es ist kein Geld mehr da für Pensionisten, Familien, Kinder, kranke Menschen. Und auf der anderen Seite ein Bundeskanzler herumläuft und sagt, wir sind ein reiches Land. Das passt nicht zusammen. Denn offensichtlich sind wir ein reiches Land für Asylanten. 9.000 Euro haben wir jetzt den Fall heute schon diskutiert. Und auf der anderen Seite sind wir auch dann ein reiches Land, wenn es darum geht, irgendwelche verrückte linke Kultursubventionen zu vergeben. Das haben wir auch. Da sind wir sehr reich. Ich spreche jetzt an etwas Aktuelles, was gerade stattfindet. Das sind die Wiener Festwochen in Wien. Die werden in 2 Jahren, nämlich im Jahr 24 und 25, mit sage und schreibe 28 Millionen Euro gefördert. Aus Bund, aus Land, was weiß ich noch alles. Jedenfalls mit Steuergeldern. Hauptsächlich aus Wien. Und die laufen jetzt dahin und da gibt es jetzt eine Veranstaltung am 28. Mai, wo sich die nicht so blöd sind. 2 rechtskräftig verurteilte RAF-Terroristen als Gäste einzuladen. Der eine verurteilt zu 2-mal lebenslang, weil er beteiligt war am Attentat in Stockholm im Jahr 1975 war das, wo 2 Menschen erschossen worden sind, 2 Botschaftsangehörige. Er lebenslänglich verurteilt worden ist, lebenslänglich heißt halt leider nur 20 Jahre, und der ist dann Ende der 90er-Jährigen wieder entlassen worden. Und die zweite aus der sogenannten Bewegung des 2. Juni, die bei der Palmas-Entführung maßgeblich eine Rolle gespielt hat und zu 15 Jahren Haft verurteilt worden ist. Also 2 Schwerverbrecher, kann man sagen. Ja. Und die werden eingeladen und hofiert von der Stadt Wien, von der Roten Stadt Wien, von den Wiener Festwochen, kriegen eine eigene Veranstaltung, wo sie über ihre Erlebnisse erzählen, orchestriert, moderiert und mit durchgeführt vom österreichischen Rundfunk ORF. So, und da stellt man die Zehennägel auf, wenn ich nicht schön geschnittene hätte, hätte es aus den Schuhen raus schauen, weil das geht nicht. Das geht nicht. Millionen Subventionen für die Darstellung von Terroristen. Ja, geht's noch? In einer Kulturveranstaltung, Herr Babler, hallo, aufwachen, ihr Ministerium gemeinsam mit Ludwig, seine Vasallen, ihr buttert da Millionen hinein, die Roten, dass wir Terroristen fördern. Entschuldigung. Also da wird man schlecht, das hat in Wien nichts verloren, das muss sofort abgesagt und beendet werden, das hat mit Kultur nichts zu tun, das ist eine Unkultur und der ORF, der hat dort überhaupt nichts verloren. Wenn das jetzt nicht sofort abgesagt wird, das findet, glaube ich, sogar in Räumlichkeiten des ORF statt, dann wird es einen Kracher machen im nächsten Stiftungsrat. Und ich glaube, das will der ORF nicht so gern haben, weil der will dort sich konstituieren, der neue Stiftungsrat. Dann wird das zum Hauptthema gemacht werden, dafür werde ich sorgen.
Wie sehen Sie das?
Ja, ehrlich gesagt.
Ich meine, es ist ja wirklich dekotant, muss man sagen, ja, oder?
Die machen eine sogenannte Tabubrecherwerbung. Ich mache mir ihre Plakate in Wien anschauen. Das ist so immer der Versuch, ihre Grenzen anzudeuten, vielleicht sogar zu überschreiten. Ach
gut, nackte zeigen ist das eine, aber Terroristen
ein. Ja, Moment, ich das aufbauen. Ja, ich will gleich das mitnehmen, dann brauche ich das erst am Schluss anhängen. Und das Zweite ist, dieser Resozialisierungsgedanke, auch Terroristen können den Weg zurück zur Schafherde finden, sei es eben die RAF-Terroristen. Das ist anscheinend ein Hintergedanke. Es ist dann 20 Jahre bereut, die deutsche Justiz lässt ihn frei und jetzt darf er erzählen, wie das so war, das Bereuen und was er vorher alles gemacht hat. Ehrlich gesagt, meine Art von Kulturpolitik ist es nicht. Ich bin nicht feig und ich bin auch bereit, ein bisschen Tabus in Frage zu stellen. Aber ich muss das auch damit verbinden, was ist die Botschaft? Was ist die Botschaft? Und ich meine, wenn es ein Verhängnis gegeben hat, vor allem für die Linke, ja, das waren nämlich diese Anarchisten und diese RAF-Terroristen, die haben dazu geführt, dass härtere Gesetze kommen wollen, dass einfach der Staat stärkt und was, genau das Gegenteil, was Linke wollen in Deutschland, primär von Deutschland. Ja. Und dass man das dann noch hervorhebt und eine Bühne gibt, mit dem muss man sich natürlich auch wie in jeder Demokratie kritisch auseinandersetzen, aber genauso darf man das kritisch anmerken und auch sagen, ja, warum muss das eigentlich sein, dass die da so dahergehen. Und jetzt sage ich dir ganz schnell, was du am Anfang wieder angefangen hast mit den, können wir es nochmal wiederholen, aber das müssen wir immer wieder wiederholen. Ja. Bankenabgabe um ein Vielfaches erhöhen, Energieabgabe mehr um ein Vielfaches. Da gibt es so viele Sachen, wo man nicht Pensionisten quälen muss und sei es auch nur mit dem, was Schwarz-Blau damals bei der Krankenversicherung er diskutiert hat, sondern da gäbe es vielleicht auch andere Methoden und Mittel, aber das ist halt nicht so. Und die letzten Auftritte im Sport- und Kulturbereich, wo also mitgeteilt wurde, man muss sparen, ist ein gefährliches Thema, eine gefährliche Diskussion. Weil du musst nämlich jetzt dann gleich sagen, warum wird da gespart und dort nicht gespart? Innerhalb der Kultur oder innerhalb des Sports. Ja? Ich glaube, der Josef Bröller träumt ja immer noch von einem Nationalstadion. Gegen das gibt es nichts zu sagen, aber dann soll er seinen schwarzen Brüdern sagen, warum die das Geld jahrelang rausgekaut haben, sodass man jetzt kein Geld hat, um ein Nationalstadion quasi in Fortsetzung des Ernst-Happel-Stadions zu bauen. Ja? Also das finde ich, ist, und jetzt darf ich noch eine kleine Kritik auch noch anbringen, ich war pass erstaunt, dass der ORF mit der Abendsendung, die Schnabel hat sich eh bemüht, ja, da eine kritische Note reinzubringen. Also eh, Chapeau, Hut ab vor ihr. Aber was macht dort der Josef Bröll, der mir bis jetzt noch nie aufgefallen ist, als ein außerordentlicher Fußballspieler oder als irgendwas und mit dem Rangnick da diskutiert, der arme Rangnick, der eigentlich nur weiter trainieren will und die ganze Zeit im Gesicht erkennen hat lassen, was machen mit dem Zwartwort eigentlich. Ja, also das habe ich nicht verstanden, diese Veranstaltung. Ich sage das aber jetzt nur als einfacher Zuseher. Ich habe dann umgeschalten auf andere Sender, aber also, das habe ich nicht
verstanden. Was ich in der Diskussion nicht verstanden habe, war die ahnungslose Staatssekretärin, die es da dazugesetzt haben, die ja vom fußballerischen Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung hat. Also die passt ja da, entweder ich mache eine Fußballdiskussion oder ich mache eine politische Diskussion, aber das zu vermischen hat mich auch gestört. Ich bin aber jemand, der jeden in einer Funktion zumindest einen Vorschuss gibt.
Absolut.
Ja? Und immerhin, jetzt kann man zu dem Josef Bröll auch stehen, wenn man will.
Nichts gegen ihn.
Er war immer im Fußball tätig, seit über viele Jahrzehnte, bei einem Club, den du halt nicht so schätzt, Austria Wien hauptsächlich. Ich schätze den Club. Aber man soll ihm eine Chance geben. Und jetzt ganz ehrlich, der Präsident ist ja dazu da, nicht zum Fußballspielen, sondern der ist ja dazu da, um eigentlich das Management um den Fußballclub, um den ÖFB zu organisieren. Und da brauchst du jemanden, der gute Kontakte hat, der ein Netzwerk hat und der in Wahrheit, sagen wir uns ehrlich, Gelder aufstellt. Ja? Und das schauen wir uns jetzt an. Ich traue das dem Josef Bröll grundsätzlich zu, bei aller politischen Kritik, die wir haben. Aber das ist kein politisches Amt, das ist ein Managementamt im Fußball. Und in einem Jahr werden wir ihn beurteilen, ob er erfolgreich war oder nicht. Aber ich bin nicht einer, der von vornherein jemanden irgendwie verurteilt und nicht die Chance gibt. Weil es gab in der Vergangenheit leider den einen oder anderen in dieser Funktion, der vielleicht nicht so.
Ja, aber dann so muss ich dann, aber hätte er dort anders auftreten müssen.
Ja, das ist wiederum eine andere
Geschichte. Nein, entschuldige, aber wenn ich mich schon meinen Schlaf zur Verfügung stelle und damit ist da eine Schau auf die Sendung, dann muss ich der dort hinsetzen, weil dann kann ich gleich sagen, warum sitzt der Rangnick? Warum ist der Rangnick der ÖFB-Präsident?
Aber glaube, der muss trainieren.
Nicht nur ORF-Programmkritik machen, wir machen mal ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Außenpolitik und zwar über Gaza und Israel. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Großes Finale mit Peter Westenthaler und Josef Czapo. Und jetzt sprechen wir zum Schluss noch über die Außenpolitik, über Gaza und Israel. Und einleitend würde ich aber doch nochmal mit JJ beginnen, mit dem Song Contest Sieger. Vergangene Woche sind wir hier gesessen, haben über JJ gesprochen. Ich glaube, künstlerisch kann man ihn durchaus so oder so bewerten, aber zumindest die beiden Herren haben das durchaus positiv gesehen und auch, dass der Song Contest wieder mal für Österreich gewonnen wurde. Jetzt muss man sagen, seitdem ist eine Woche vergangen und JJ hat sich zumindest politisch da irgendwie entzaubert mit seinen Aussagen. Gab es eine große Welle der Empörung. Er hat einerseits den Ausschluss von Israel gefordert und andererseits Israel mit Russland gleichgesetzt. War das einfach ein junger Mensch, der keine Ahnung von Geschichte hat, oder war das eine politisch einfach saublöde Aussage?
Aber offensichtlich beides. Ja. Also ich kenne ihn persönlich zu wenig, dass ich seinen Bildungsstatus beurteilen kann. Aber vielleicht würde es nicht schaden, wenn man ihn wieder mal irgendwo auf einen Hochschulkurs schickt oder irgendwie einen historische Zusammenhänge ihm beibringt, denn beide Aussagen sind sowas von Gaga, dass mir fast der Spucke weggeblieben ist. Man stelle sich vor, jemand anderer würde das sagen, der in einer politischen Funktion zum Beispiel ist, was dann los wäre. Tatsache ist, er hat es gesagt, beides zu verurteilen. Ich kann nicht ein ganzes Land von einem Gesangswettbewerb ausschließen. Und nur weil mir die Regierung nicht gefällt oder weil ich halt Kritik habe, das geht einfach nicht. Das eine hat mit den anderen nichts zu tun. Noch dazu, wo genau er ja weiß, dass ja die israelische Teilnehmerin den Song Contest beim Publikum gewonnen hat. Sollte man auch mal nicht vergessen, dass bei der Publikumswertung Israel Nummer 1 war und er war Nummer 1 bei der Expertenwertung und alles zusammen hat ihn auf Platz 1 gespült. Ohne seine Leistung, seine künstlerische schmälern zu wollen, ich stehe nach wie vor dazu, dass ich das für hervorragend gefunden habe, diese künstlerische Leistung, seine Gesangsausbildung. Aber wenn halt einer eine besonders gute Gesangsausbildung hat, heißt das noch lange nicht, dass er sie historisch, geopolitisch oder sonst wie auskennt, und der braucht dringend eine Schulung, eine Nachschulung. Allerdings wird es spät sein, kommt mir vor, denn der hat sich selbst in die Luft gesprengt und mit ihm gleich den Song Contest, weil er der mittlerweile so etwas wie das jährliche Klassentreffen der Antisemiten schon langsam wird. Ja? Und wo sich Österreich auch gut überlegen wird müssen, welche Signale Österreich im Rahmen der Veranstaltung dort setzen wird. Lassen wir das dann alles zu? Lassen wir dann die Gaza-Demos zu in der Wiener Innenstadt, wenn sie in Wien stattfindet, mit dem Palästinenser-Tierchel, oder machen wir dann Veranstaltungen pro Israel, gegen Israel? Wie wird sich das abspielen? Also ich halte das für unglaublich eigentlich, was da passiert. Nein, kein Land darf ausgeschlossen werden aufgrund der Politik, nämlich auch dieser, und der Vergleich mit Russland ist auch Gaga. Und jetzt sage ich was, lehne ich mich auch hinaus, wenn wieder alle sagen, sein Russland verstehe, ich halte sogar den Ausschluss von russischen Künstlern für falsch. Das sind Künstler, die haben keinen politischen Auftrag, sollten keinen haben, leider beim Song Contest haben sie das. Warum werden die ausgeschlossen? Genauso, warum werden Sportler von Sportveranstaltungen ausgeschlossen? Das sind keine Soldaten, das sind keine Politiker, die machen ihren Sport oder ihre Kunst. Das sollte man fein säuberlich trennen. Wenn man das nämlich trennen würde, dann hätte der Song Contest vielleicht wieder eine Chance, zu einem Song Contest zu werden und nicht zu einem Klamauk- und Kasperl-Veranstaltung einer queeren Bewegung, die in Wahrheit diesen Song Contest gekapert hat und wo vielleicht auch in Zukunft wieder mal ein hetero, also ein normaler Sexueller auch mal wieder Queen erkennt. Wäre auch mal schön wieder. Ne? Also ich bin da sehr kritisch, was den JJ anbelangt. Ich glaube, er hat sich selber nichts Gutes getan. Ich glaube auch nicht, dass... Vor allem, er hat sich nicht weiter erklärt. Er hat einmal eine Stellungnahme abgegeben und sagt, rutscht mal in Bugel, aber ist nach Berlin feiern gefahren. Auch das sind Signale, die widerwärtig sind. Aber ich glaube, die Gesellschaft kann das gut einschätzen und der JJ wird in Wahrheit eine Fußnote der Geschichte sein.
Wie haben Sie diese Aussagen von JJ gesehen?
Ich muss vorausschicken, wenn man das noch einmal angeschaut, musikalisch hat mir Israel besser gefallen als die. Ja, ja. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Aber ansonsten bin ich dafür, dass das nur mehr das Publikum entscheidet, nicht mehr die Jury. Ich möchte wissen, wer setzt die Jury zusammen? Ja, wer wird dort
hingeschickt? Das weiß ich gar nicht.
Ja, das weiß ich gar nicht. Das heißt, die Jury. Ja. Also das ist das Nächste, was mich total stört. Österreich soll das durchaus austragen. Israel jetzt auszuschließen, nur weil die eigentlich besser waren. Das war da eine Zeitung geschrieben. Die hat gesagt, der mag deswegen Israel nicht das nächste Mal haben, weil die besser waren beim Publikum als er selber. Das ist vielleicht sogar richtig, ja, dass das eine Meinung sein kann. Und dadurch ist für mich das, der ist unwissend und eigentlich auch ungebildet und ist eine Falle gegangen. Die Zeitung El País kenne ich sehr gut. Ja, hin und wieder schaue ich da hinein, es ist eine spanische Zeitung und die haben mich natürlich Fragen gestellt. Und der war natürlich unerfahren und konnte nicht differenziert antworten. Ja. Und das hat er halt nicht gepackt. Das ist das eine. Das andere ist ganz zu dem ganzen Konflikt selber, möchte ich schon noch hinzufügen. Für mich zählt primär, was die israelische Opposition, nämlich die, die auf der Straße demonstriert, die, die ihre Angehörigen endlich die Geiseln frei haben wollen, und der Vorsitzende der Demokratischen Partei Israel, Yair Golan, der gesagt hat, man hätte längst diesen Krieg schon beenden müssen. Ja, der ist auch zitiert worden im Spiegel und in, ich glaube sogar in einer österreichischen Tageszeitung. Und der, finde ich, das ist für mich maßgeblich, Vorsitzender einer oppositionellen demokratischen Partei. Und ich finde auch diesen Zynismus, den er da anspricht, ich habe das sogar zitiert, das wird nächste Woche im Insider erscheinen, da steht: Minister in der Netanyahu-Regierung, das verurteilt der Shir Golan, der Oppositionelle und Kritiker der Netanyahu-Regierung, dass, wo die Minister in der Regierung das Verhungern und den Tod von Babys feiern. Und das ist eine Art von Zynismus. Ja, das ist inakzeptabel. Das ist auch von der Geschichte Israels her inakzeptabel. Jeder, der, mein Israel ist Israel von Yitzhak Rabin, der 95 umgebracht worden ist, der die Zwei-Staaten-Lösung wollte, und die wird gekämpft seit Urzeiten, seit Kreiskeszeiten, ja, wird um eine Zwei-Staaten-Lösung gekämpft. Und das wäre doch, glaube ich, eine wirkliche Lösung, das auch anzustreben. Aber das geht so nicht. Denn mit dem, was jetzt die Regierung Netanjahu im Gazastreifen und noch fast schlimmer im Westjordanland, ja, das ist ja fast schon... Das ist dort Rassismus im Westjordanland, unter anderem auch, ja, wo die da verjagt werden, abgesiedelt werden, Häuser zerstört werden. Da hat sogar eine israelische Armeegruppe auf Diplomaten und Journalisten geschossen, wo ein Österreicher dabei war im Westjordanland. Also das Westjordanland Gaza ist da ganz ein besonders etwas, wo man in der Öffentlichkeit sagen muss, das schadet sich Israel selbst. Es bringt sich ins Eck, es zerstört sich selbst. Golan sagt das. Ein Prozess der Selbstzerstörung Israels. Ja. Er ist zwar kritisiert, aber es ist ihm wurscht, ja, in Israel. Und der hat da gnadenlos da diese Meinung im Endeffekt auch geäußert. Und dann kommt noch dazu, wenn jetzt Israel nicht endlich sich einbremst, ja, der spanische Präsident Sanchez ist jetzt dafür, dass es ein Waffenembargo geben soll. Also keine Waffenlieferungen mehr nach Israel. Merz, der blöde...
Sozialdemokrat, muss man dazu sagen, Sozialdemokrat.
Ja, und Merz, der Konservative. Ja, und außerdem wird der Herr Sanchez auch unterstützt. Aber der Merz ist nicht für ein Waffenembargo. Nein, aber der hat das schärfstens kritisiert, was sich dort abspielt. Und das Waffenembargo
ist... Das Waffenembargo ist dann wieder auf der einen Seite liefern die Iraner Waffen an die Hamas und Israel bekommt keine Waffen.
Ja, ich bin ja der Meinung, dass der Iran da eine Rolle spielt. Ja, den sollte man überhaupt nicht beachten, sondern das Iran-Problem ist ein Problem, das der Trump versprochen hat zu lösen. Und ich warte darauf, dass ihm das auch gelingt. Zumindest haben sie es jetzt eingebremst mit dem Gesetz, Kopftücher tragen zu müssen und so weiter. Aber Iran ist natürlich ein Riesenproblem. Dort ist ebenfalls einer Lösung zugeführt werden muss. Das ist keine Frage. So, das ist der spanische Präsident, mit ihm auch andere. Er kriegt da mehr internationale Unterstützung, damit das aufhört, damit es dort einen Waffenstillstand gibt. Und dann muss es eine Behörde geben im Gazastreifen, ohne Hamas natürlich. Wir brauchen nicht, dass die da weiter sie aufbauen und wieder Tunnels buddeln. Das braucht ja kein Mensch. Ja? Sondern das muss eine nachhaltige Waffenruhe, ein Frieden sein, aber nicht, indem die Bevölkerung dort vertrieben wird, weder im Westjordanland noch in Gaza. Ich sage das aus Liebe zu Israel. Ich sage das, weil ich auf der Seite derer stehe, die täglich dort demonstrieren. Und weil ich heute betroffen bin von dem Mord eines israelischen Extremisten gegenüber dem Präsidenten Rabin, der damals, ich glaube sogar mit Arafat, eine Zwei-Staaten-Lösung ausverhandelt hat unter Beisein der Amerikaner, ich glaube, das war sogar in Camp David oder wo, wo die das, ja, aber das ist doch
Clinton, das ist schon,
Clinton, wo man wirklich versucht, das dazu zu lösen.
Das ist schon ein ziemlicher Spagat, den du da jetzt
machst. Ja, aber das ist
und ich mache dir persönlich jetzt keinen Thema. Vorwurf, aber ich mache jenen in der Sozialdemokratie einen Vorwurf, und da gibt es genügend, die jetzt die Gelegenheit sehen, diesen ständig, auch historisch immer wieder aufflackernden linken Antisemitismus zu frönen. Ob das ein Heinz Fischer ist, ob das eine Jugendorganisation ist, ob das ein Herr Babler ist, wer auch immer, das passiert halt leider und das gefällt mir nicht. Und wenn man, und jetzt sagen wir uns einmal ganz, ganz ehrlich, wenn man, und zwar zu Recht, bei jeder Diskussion um die Ukraine dazu aufgefordert wird, wenn man ein bisschen diskutiert über Ursache und Wirkung, dass man immer dazu sagen muss, dass es ja ein Angriffskrieg der Russen war, und zwar zu Recht. Aber bei der israelischen Gaza-Diskussion immer wieder darauf vergisst und nicht dazu sagt, dass es am 7. Oktober 2023
gegeben hat. Das muss man dazu sagen.
So, hast aber du jetzt auch nicht gemacht.
Aber
man muss
es jetzt.
Man muss die Ursachen immer benennen. Und wenn sie auf der einen Seite verlangt werden, dann muss man es auf der anderen verlangen. Die Ursache des jetzigen Konflikts, der also viel zu lange dauert, der grauslich ist auf beiden Seiten, ist der Überfall, das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023. Das muss man immer dazu sagen, weil dann kommen wir in eine Relation hinein, die man diskutieren kann. Und dass Krieg generell schlecht ist und auf beiden Seiten Opfer fordert, auch Kollateralschäden, wissen wir. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, we stand with Israel, und ich bin der Meinung, Israel hat das Recht, sich zu, und das ist noch immer eine Verteidigung, so lange, bis der letzte Hamas-Terrorist über die Klinge springt. Und da bin ich auf der Seite von Israel.
Ja, ich bin ja komplett dieser Meinung. Ich finde ja, dass das am 7. Oktober ein gigantisches Verbrechen war. Da brauchen wir gar nicht anderen. Das ist völlig klar. Ja. Es rechtfertigt nur nicht diese Dimension. Das finde ich ist unverhältnismäßig, dass dort jetzt schon über 50.000 Tote sind, dass Einzelne in der Regierung, ich sage nicht Israel, ich sage diese Ben-Kvivir oder wie diese Figuren heißen, diese religiösen Extremisten in der Netanyahu-Regierung, die dort absiedeln wollen, die dort alle verjagen wollen, die Bevölkerung dort wegkriegen wollen aus dem Gaza und aus dem Westjordanland. Und ich finde, das ist der israelischen Geschichte unwürdig, dass diese Mitglieder der Regierung diesen Einfluss haben, dass diese Politik gemacht wird. Das ist alles. Und ich nehme an, der Sanchez hat das deswegen gesagt, damit es dort einen Waffenstillstand gibt und aus und dann
naja, immer verhandelt wird. Die spanischen Sozialdemokraten sind ganz bewusst anders.
Ja, aber das ist aber in ganz Spanien.
Da gibt es ja der Vergangenheit genügend.
Du musst also unterscheiden zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Dass da ja, die so Hamas
genau
will, ist
so eine genaue Trennlinie gibt es da nicht.
Nein, lass mich kurz sagen.
Gibt es keine Trennlinie. Es verschwimmt.
Lass mich kurz sagen. Die Hamas will natürlich Israel vernichten und tut dann Gottesstaat machen, ist zu verurteilen, brauchen wir überhaupt nicht reden. Ja? Aber ich finde, die Extremisten, Religiösen in der Netanyahu-Regierung, die sind auch keine Guten. Ja? Das müssen wir schon kritisch aufarbeiten. Und das hat mit Selbstverteidigung nichts zu tun, dass ich dort immer noch eine bombardiere, die sagt, der Scharia, Golan, ich tue mich ausschließlich auf kritische Stimmen aus Israel berufen und von mir aus auch hinter einem Ministerpräsidenten eines EU-Landes. Ja? Ich selber bin da ganz, ganz besonders Israel-freundlich, aber wir anderes Israel haben, nicht das Netanyahu-Israel, ja, Justizreform, autoritäre Strukturen, jetzt sogar Medieneinschränkung, Abbau der Medienfreiheit. Ja, das ist ein Weg in die Autokratie.
Immer mehr Menschen erkennen doch, dass gerade in dieser Region Israel das letzte Bollwerk gegen Kalifatsdenken und gegen die Ausbreitung des islamistischen Terrors dort unten ist. Das ist doch die Wahrheit. Das sind doch die Letzten, die da dagegen noch kämpfen. Ganz Europa muss eigentlich froh sein, dass sich Israel auch wehrt, nicht nur wehrt, sondern dort die anderen ein bisschen in Schach hält, weil wenn die dort einmal ausradiert werden und wenn sie die, Gott sei Dank sind ja die untereinander auch nicht liegen, die ganzen arabischen Länder. Aber ich sage da, mir steht die israelische Demokratie und es ist eine Demokratie, nach wie vor, das wird doch nicht aus der Kraft
stehen.
Die israelische Demokratie steht mir und übrigens vielen, uns allen in Europa, ja, näher als das arabische Kalifat am Gazastreifen, im Iran.
Die sind an der Kippe von der Demokratie sich wegzuentwickeln, hurcht er das an.
Ja, aber dann gäbe es nicht die ganzen Demos.
An der Kippe, die Einschränkung der Medienfreiheit,
ja, die
Richter dort entmachten, die Justizreform zu machen, das ist bitte kein Zeichen von einer besonders demokratischen Einstellung. Diese Kritik, glaube ich, darf man schon machen. Und jetzt sage ich da noch was zum Kalifatsdenken. Also es gibt einzelne arabische Länder, die hassen die ganze Kalifatsphilosophie. Also die sind die echten, weil die nämlich dann weg wären und die dann alle abgesetzt sind. Also
besondere Vorzeigedemokratie ist aber der palästinensische Staat nicht, das haben wir schon.
Der palästinensische Staat sollte aber das werden. Und dann hast du eine Zwei-Staaten-Lösung. Ja, was willst du sonst machen? Also du musst aber zwei Staaten haben, wo ein demokratisches Palästina ist und ein demokratisches Israel. Und ich finde, warum soll das nicht möglich sein?
Wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank, Peter Westenthaler und Josef Tschapp. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Hier geht es gleich weiter mit dem aktuellen Programm. Die beiden Herren sind morgen wieder da, trotz Feiertag. Haben wir auch morgen ein Wahlbarometer. Unbedingt dann einschalten. Auf jeden Fall sehenswert. Jetzt, wie gesagt, eine kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter.